SWR 1, der Sonntagmorgen mit Hans-Michael Ehl.
Herzlich willkommen. Eigentlich ist es eine uralte Schutztradition. Menschen konnten, wenn sie verfolgt wurden, in Kirchen oder Gebetshäuser flüchten und standen unter einem besonderen Schutz. Diese Tradition haben christliche Kirchengemeinden vor 40 Jahren wiederentdeckt. Und zwar, um Menschen vor einer Abschiebung zu schützen. Den ersten Fall in Baden-Württemberg gab es in Sinsheim im Rhein-Neckar-Kreis. Martina Senghas erinnert.
Also damals war es so, dass das absolutes Neuland war. Die Kirchengemeinde wusste auch gar nicht, wie der Staat, wie das Land Baden-Württemberg darauf jetzt reagieren würde.
Erinnert sich Jürgen Blechinger, der bei der Evangelischen Landeskirche in Baden aktuell für das Thema Flucht und Migration zuständig ist und der Ende der 1980er Jahre Zivildienstleistender bei der Caritas in Sinsheim war.
Es war so eine Art Aufbruchstimmung dahingehend, dass diejenigen, die uns dann unterstützt haben, speziell jetzt Caritas, die haben einfach wirklich alles versucht, dass aus humanitären Gesichtspunkten letztlich ein Bleiberecht erwirkt werden kann.
Erzählt Idris Toptik, einer der Söhne der Familie, der 1990 das erste moderne Kirchenasyl im Land gewährt wurde. Einer kurdisch-türkischen Familie mit 9 Kindern, die bereits 1987 vor dem Krieg in ihrer Heimat nach Deutschland geflohen war. Ihr Asylantrag wurde mehrfach abgelehnt, obwohl das Verwaltungsgericht durchaus die Gefährdung im Heimatland sah.
Ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, dass meine Mutter Koffer unter den Stockbetten hatte. Wir haben ja zu viert oder zu fünft in einem Zimmer geschlafen. Und diese Koffer unter den Stockbetten, die wurden mit Klamotten, mit Kleidungsstücken für die Kinder, die wuchsen ja immer wieder, ne? Das sind ja 9 Kinder, die bleiben ja nicht gleich, wurden immer aktualisiert.
Als alle Mittel, die Abschiebung hinauszuzögern, ausgeschöpft waren, fand die Familie schließlich Zuflucht in der katholischen Kirche in Sinsheim-Hilsbach.
Die Familie hat dann in der Kirche gelebt, durfte den Altarraum nicht verlassen. Es gab eine riesengroße Unterstützung aus der Bevölkerung für das Kirchenasyl. Also es gab einen Helferkreis mit ungefähr über 300 Personen, die sich engagiert haben. Es gab eine 24-Stunden-Betreuung und man wusste halt nicht, ob möglicherweise die Polizei auch in die Kirche kommt und die Familie aus der Kirche herausholen wird.
Einfach sei das natürlich nicht gewesen, meint Idris Toptik. Es gab keinen Moment, an dem die Familie unter sich war.
Aber Sie müssen sich auch vorstellen, wir kamen aus einem Kriegsgebiet, ja? Und wenn die Alternative ein Kriegsgebiet ist, dann ist das ja nicht so sehr belastend. Also für mich war das nicht nur eine schwierige Zeit, sondern diese Gemeinschaft zu erleben, ja, wie man zusammen kämpft für etwas. Es war für mich ehrlich gesagt auch als Kind was Neues und es war sehr positiv.
Und schließlich, nach 3 Monaten, kam der Bescheid.
Wir mussten natürlich erstmal, sag ich mal, in einer kleinen Gruppe von Juristen genau analysieren, was bedeutet es jetzt. Und dann haben wir gemerkt, es ist tatsächlich sicher jetzt, dass nichts mehr passieren kann. Und das war für die Familie natürlich eine sehr große Erleichterung. Aber sie konnten es am Anfang erst doch noch gar nicht glauben, dass jetzt wirklich nichts mehr passiert.
Familie Toptik ist geblieben. Alle 9 Kinder sind inzwischen eingebürgert. Sie haben Ausbildungen gemacht und teilweise studiert. Idris Toptik ist Rechtsanwalt in Heidelberg.
Die Familie lebt in der Umgebung von Heidelberg, würde ich jetzt mal bezeichnen. Der größte Teil tatsächlich weiterhin in Sinsheim, weil wir uns in Sinsheim wohlfühlen und Sinsheim für uns letztlich eine Heimat geworden ist.
Es findet so ein bisschen in einer Grauzone statt, das Kirchenasyl. Eigentlich wird geltendes Recht gebrochen, aber viele Kirchengemeinden entscheiden trotzdem, Menschen Schutz zu gewähren, denen eine Abschiebung droht. Vor 40 Jahren ging eine Kirchengemeinde voran. Anlass war der Tod eines türkischen Asylbewerbers. Er nahm sich das Leben, um nicht aus Deutschland in die Türkei abgeschoben zu werden. Helmut Guggemoos ist Integrationsbeauftragter der Evangelischen Kirche der Pfalz. Herr Guggemoos, ist das Jubiläum 40 Jahre Kirchenasyl für Sie ein Grund zu feiern?
Ja, auf jeden Fall, denn durch das Kirchenasyl wurden und wird vielen Menschen geholfen, eine Brücke zu bauen hin zu einem fairen Asylverfahren in Deutschland. Denn das Kirchenasyl ist ja ein legitimer Versuch, eine zeitlich befristete Schutzgewährung hinzubekommen, damit dann ein Fall nochmal erneut und sorgfältig überprüft wird durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.
Zurzeit gibt's zahlreiche Fälle von Kirchenasyl, die sich auf sogenannte Dublin-Fälle beziehen. Das heißt, ein Mensch, der beispielsweise in Polen in die EU kommt, muss dort einen Asylantrag stellen. Da aber die Anerkennungsquote in Polen minimal ist, schlägt er sich nach Deutschland durch, findet hier Kirchenasyl. Warum soll diese Praxis, die im Grunde geltendes Recht unterläuft, gut und unterstützenswert sein, Ihrer Meinung nach?
Ja, weil eben das juristisch Geregelte nicht immer dem einzelnen Menschen gerecht wird. Und da ist das Kirchenasyl dann ein gutes Instrument, um Irrtümer zu korrigieren und auch irreversible Härten zu vermeiden. Wenn beispielsweise für die Menschen, die es betrifft, bei einer Abschiebung in ein anderes EU-Land Gefahren für Leib, Leben oder Freiheit drohen und somit mit der Abschiebung eben nicht hinnehmbare Härten verbunden sind.
Das heißt, im Grunde genommen gewinnt man Zeit, um nochmal einen Einzelfall prüfen zu können, oder?
Ja, genau. Man spricht auch von einem Moratorium, einem Zeitgewinn, um dem BAMF auch die Chance zu geben, die Sache noch einmal genau anzusehen und auch die Härte im einzelnen Fall zu erkennen.
Also das BAMF ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das in dem Fall zuständig wäre, ne?
Ja, genau.
Tatsächlich gibt es zahlreiche Fälle von Kirchenasyl in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, hier bei uns im Südwesten. Wir haben versucht, eine Kirchengemeinde für einen Beitrag zu bekommen. Viele wollten sich nicht öffentlich äußern. Wie erklären Sie sich die Zurückhaltung?
Das wird daran liegen, dass die Personen, die sich ehrenamtlich engagieren, die meisten davon sind ja Ehrenamtliche, dass sich die voll und ganz einfach auf die Unterstützung der Asylsuchenden konzentrieren wollen, die sie im Kirchenasyl aufgenommen haben. Zusätzliche Öffentlichkeitsarbeit würde auch zusätzliche Mehrarbeit bedeuten. Und es geht sicher auch darum, eine mögliche Provokation der Behörden zu vermeiden.
Wann ist denn Öffentlichkeit hilfreich und wann nicht? Es gibt ja ein sogenanntes stilles Kirchenasyl, wobei die Unterstützung eben nicht öffentlich gemacht wird. Was sind da die Vorzüge?
Wenn es nicht öffentlich gemacht wird, ist es so, dass man auch sicher ist vor möglichen ausländerfeindlichen Attacken, die heute auch über Social Media laufen können. Und die Öffentlichkeit würde man nur suchen, wenn in einem Einzelfall hier durch Öffentlichkeitsarbeit dann der Druck auf die Behörden wirklich gezielt erhöht werden soll. Aber das ist nur wirklich in Einzelfällen dann auch angebracht und sinnvoll.
Also man muss wirklich im Einzelfall überprüfen, ist es jetzt wirklich sinnvoll, an die Öffentlichkeit zu gehen und den Druck entsprechend zu erhöhen?
So ist es.
Können Sie zu den aktuellen Zahlen etwas sagen? Wie viele Kirchenasyle gibt es zurzeit in Deutschland? Und lässt sich irgendwie abschätzen, wie viele davon Menschen tatsächlich helfen, eben auch dauerhaft in Deutschland bleiben zu dürfen?
Bundesweit gibt es zurzeit 431 Kirchenasyle und darin werden 655 Personen geschützt. Darunter sind 136 Kinder. Hier bei uns in der Pfalz haben wir bis jetzt 8 Kirchenasyle gehabt und 2 davon laufen aktuell noch. Und was die Schutzquote sozusagen betrifft, die liegt sehr hoch, weil die Kirchengemeinden in der Regel auch die Kirchenasyle durchführen bis zur sogenannten Überstellungsfrist im Sinne der Personen, die sie schützen. Und insofern ist das Kirchenasyl eine höchst erfolgreiche Sache.
Immerhin auch dann, wenn die Behörden entsprechend das Kirchenasyl respektieren. Wir hatten ja jetzt in Nordrhein-Westfalen einen Fall, wo das eben nicht passiert ist, sondern wo die Behörden eingegriffen haben, wo aber dann die Abschiebung nochmal verhindert wurde.
Ja, dieses Eingreifen der Behörden war nicht nachvollziehbar für alle Beteiligten, denn bei den Menschen handelte es sich um Personen, die psychisch sehr belastet waren, traumatisiert waren und denen eine Abschiebung wirklich nicht zumutbar war und ist.
Was heißt es eigentlich für eine Kirchengemeinde, Kirchenasyl zu gewähren? Für was muss die Gemeinde sorgen? Was ist da konkret zu tun?
Konkret geht es darum, ein kleines Team zu bilden, einen sogenannten Unterstützerkreis, der sich dann um die Betreuung und Versorgung der Personen im Kirchenasyl kümmert. Man muss ja bedenken, dass die geschützten Personen das Gemeindezentrum nicht verlassen dürfen. Also muss es jemanden geben, der da einkauft, der dazu beiträgt, dass für die Menschen, die im Kirchenasyl sind, auch eine Tagesstruktur entsteht, beispielsweise durch Angebote, Nachhilfe in Deutsch lernen oder weitere sinnvolle Beschäftigungen. Auch dass jemand zum Beispiel sagt, ich gehe da einmal pro Woche hin und spiele mit dem jungen Mann oder der jungen Frau Schach oder Ähnliches.
Das heißt aber auch, Arztbesuche zum Beispiel sind nicht möglich außerhalb der Örtlichkeit, wo die Menschen untergebracht sind.
Ja, das stimmt. Deswegen kümmern sich Kirchengemeinden auch und fragen dann Ärztinnen und Ärzte oder auch Apothekerinnen, Apotheker oder Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten, ob sie im Notfall helfen würden.
Also für Kirchengemeinden auch ein großer ehrenamtlicher Aufwand, ein solches Kirchenasyl. Helmut Guggemoos von der Evangelischen Kirche der Pfalz zu 40 Jahre Kirchenasyl. Zu Hause, das klingt nach Schutz und Geborgenheit. Genau das, was sich Eltern für ihre Kinder wünschen. Aber Kinder mit schweren Erkrankungen, Mädchen und Jungen, die zum Beispiel beatmet werden müssen, leben oft lange in Kliniken oder Pflegeeinrichtungen weit weg von ihrer Familie. Ein Kraftakt für Kinder und Eltern, für Geschwister und Großeltern. In Ulm gibt es Ärzte und Pflegekräfte, die Kindern mit unheilbaren Krankheiten gute Lebenszeit zu Hause ermöglichen. Verena Hussong hat das Palicure-Team bei einem Hausbesuch in Sontheim an der Brenz begleitet.
In einem selbstgebauten Pflegebett aus Holz mitten im Wohnzimmer von Familie Benz liegt Hannes. Ein kleiner Kämpfer und auch ein Quatschkopf, sagen seine Eltern. Der Vierjährige wird über eine Kanüle im Hals beatmet und er wird auch künstlich ernährt. Hannes hat spinale Muskelatrophie, eine unheilbare Erbkrankheit. Bei SMA sterben Nervenzellen im Rückenmark ab und das beeinträchtigt alle Muskeln im Körper.
Hi.
Hannes strahlt. Dr. Daniel Steinbach und Magdalena Mittner von Palicure aus Ulm sind da. Das Palliativteam hat es ermöglicht, dass der Vierjährige hier zu Hause in Sontheim ist. Mitten im Familientrubel mit Mama, Papa und seinen beiden knapp zweijährigen Zwillingsschwestern. Denn das wollen die Ärzte und Pflegekräfte, deren Arbeit zum großen Teil durch Spenden getragen wird, den kleinen Patienten Lebenszeit zu Hause schenken, sagt der Leiter von Palicure, Kinderarzt Dr. Daniel Steinbach.
Also, dass die Zeit, die sie haben, auch wirklich eine gute Zeit ist und gut ist für Kinder, wenn sie zu Hause sind und ihre Eltern, ihre Geschwister um sich herum haben. Wir betreuen ja Kinder nicht nur in den letzten Lebenstagen, wir betreuen auch viele chronisch kranke Kinder, die halt, wenn es uns nicht gäbe, immer wieder für alle möglichen Krisen und Probleme in die Klinik müssten.
Und das wäre eine Belastung für die Patienten, die Eltern und auch für die Geschwister, denen dann die Eltern fehlen. Familie Benz hat all das schon erlebt, denn Hannes hatte im Winter einen Virusinfekt, der ging aufs Herz. Es stand still. Hannes musste 70 Minuten wiederbelebt werden. Er hat überlebt, ohne Schäden am Gehirn. Ein Wunder. Dank Palicure musste Hannes danach nicht in einer speziellen Pflegeeinrichtung bleiben, sondern durfte nach Hause. Das Team organisierte alles und war, wie grundsätzlich für alle Patienten, 24 Stunden in Bereitschaft. Eine große Hilfe für Roland und Lisa Benz.
Das war immer unser Anker, das Palicure-Team, dass wir halt jederzeit anrufen können. Also da sind wir von Herzen sehr, sehr dankbar.
Von gesund auf krank geht es manchmal sehr schnell. Und dann hat man einfach telefonisch beschließen können, nimmt er Antibiotika, ja oder nein? Und dann ist das alles sehr unkompliziert und es erspart dann einfach den Weg ins Krankenhaus. Also das ist das Wichtigste, dass man einfach zu Hause sein kann.
Muss man noch mal horchen, was die Lunge macht, okay? Ob die sich jetzt gut erholt hat nach dem Husten? Und mal schön tief einatmen. Ja, super, machst du das. Spitze.
Hannes geht es gerade gut. Er spielt inzwischen mit Korsett und Beatmungsgerät mit seinen Schwestern im Sandkasten. Der Junge ist einer von rund 100 Patienten, die das Palicure-Team gerade betreut. Sie leben in der Region zwischen Schwäbisch Hall und dem Bodensee, zwischen Sigmaringen und Ulm. Die Pflegekräfte und Ärzte müssen sich immer wieder von Kindern verabschieden. Es hilft, wenn man den Tod von Patienten im Team bespricht, wenn man einen Ausgleich im Privatleben hat, sagt Kinderkrankenpflegerin Magdalena Mittner.
Speziell bei Palicure merke ich, dass eine ganz, ganz hohe Dankbarkeit mir entgegengebracht wird. Das wiederum mich sehr pusht, auch die Arbeit weiterzumachen und auch Freude bei der Arbeit zu haben. Und auch wenn man immer an ein Palliativteam denkt, da hat man mit Tod zu tun, haben wir eigentlich mehr mit Leben und mit Freude zu tun als mit Tod.
Die Ferienzeit geht so langsam zu Ende. Noch sind viele unterwegs, manche auch per Flieger. Und das sind Menschen, für die Bettina Klünemann zuständig ist. Sie ist evangelische Theologin und Psychologin und arbeitet als Seelsorgerin am Flughafen Frankfurt. Welche Aufgaben sie konkret als Seelsorgerin am Flughafen hat, habe ich sie gefragt.
Also wir sind wirklich fast für alles zuständig. Wir haben Gottesdienste und Andachten, so ganz klassisch, aber wir kümmern uns um Mitarbeitende, die einfach Fragen und Sorgen haben, führen Beratungsgespräche durch. Und wir sind natürlich auch für Passagiere da, wenn die Unterstützung brauchen, ob es jetzt ganz einfache, praktische Unterstützung ist, dass man wirklich nicht mehr weiß, wo man hin soll in diesem Labyrinth Flughafen. Oder wenn es ja größere Krisen geht, denn am Flughafen wird nicht nur fröhlich in Urlaub geflogen, sondern manchmal versterben Menschen dort auch auf dem Umstieg und dann braucht es ganz besonders nochmal jemanden, der einfach da ist und Zeit hat und die Menschen dann in dieser Krise unterstützt.
Also so ein bisschen Mädchen für alles, aber auch mit diesem seelsorgerischen Touch, sage ich jetzt mal. Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, ganz schwierige Situation. Wann brauchen denn Flughafengäste auch geistliche, spirituelle Hilfe? Können Sie mal ein konkretes Beispiel erzählen?
Also ganz konkretes Beispiel. Letzten Samstagmorgen eine Familie mit zwei Kindern kam zur Flughafenkapelle. Papa humpelte hinterher, total fertig. Und dann sah er mich und sagte, können Sie uns vielleicht noch einen Reisesegen geben? Ich habe mir meinen kleinen Fußzeh noch gebrochen, aber wir wollen unbedingt jetzt nach Griechenland fliegen. Können Sie noch mal für uns beten, damit wenigstens der Rest der Reise gut geht? Also ja, sowas machen wir natürlich gerne, sind immer wieder für Passagiere da. Manche, die erholt auch irgendwie eine Lebenssituation auf einmal wieder ein, wenn sie unterwegs sind und der Alltag so weg ist und dann kommt die Trauer wieder hoch. Manchmal sind es auch wirklich so die ganz freudigen Dinge, dass Leute wiederkommen, weil sie mal geheiratet haben in der Flughafenkapelle und einfach dann dort wieder ein Licht anzünden, damit es gut für sie weitergeht.
Also ein ganzes Spektrum von Aufgaben und von Lebensschicksalen, mit denen Sie da konfrontiert werden, die Sie da mitbekommen. Inwiefern spielen denn so Ereignisse wie die Waldbrände in Griechenland bei Ihrer Arbeit eine Rolle? Da sind ja Menschen praktisch nur mit dem, was sie am Leib hatten, nach Hause gekommen.
Genau, also wir hatten einen Evakuierungsflug von der TUI und da sind tatsächlich die Menschen fast alle ohne Koffer wieder angekommen. Sehr erschöpft, sehr müde, die tatsächlich nur ihre Strandkleidung anhatten und die einfach sehr froh waren, dass wir ihnen weitergeholfen haben, entweder zur Umbuchung oder dann auch Richtung Fernbahnhof und waren einfach so von einer oft stundenlangen Flucht über die Straßen dort so K.O. und fertig, dass sie manchmal teilweise da auf dem Boden eingeschlafen sind und auf jeden Fall nicht mehr die Orientierung hatten, um sich dann gut weiterhelfen zu können.
An deutschen Flughäfen herrscht chronische Personalknappheit, auch am Flughafen Frankfurt. Welche Folgen davon bekommen Sie mit?
Ganz konkret, dass die Menschen immer wieder, also das Personal dort gebeten wird, einfach volle Arbeitszeit, also 10 Stunden 45 zu arbeiten, dass Leute aus dem Frei gerufen werden und irgendwelche Prämien kriegen, wenn sie ihre freien Tage noch einsetzen, dass Urlaube nicht genehmigt werden, dass Menschen aber auch wirklich einfach irgendwann überlastet sind, weil das einfach oftmals eine physisch und psychisch anspruchsvolle Arbeit ist, die man nicht einfach so wieder wegsteckt, sondern wo man sich tatsächlich mal auch erholen muss und ausruhen muss, um dann am nächsten Tag wieder fit und auch relaxed zu sein, weil die Passagiere, die einem begegnen, gerade wenn man im Passagierkontakt arbeitet, die sind ja auch nicht gerade immer wieder entspannt am Flughafen, sondern oftmals auch unter einem gewissen Stress. Dann sind ja viele, die so gereizt sind, dass wirklich das schwer ist, auch immer wieder als Flughafenmitarbeiter auch alles abzufangen.
Bei den Kirchen wird ja überall von Einsparungen geredet. Warum muss die Seelsorge an Flughäfen Ihrer Meinung nach unbedingt bleiben?
Also ich bin sicher, dass Flughafenseelsorge weiter hier einen Platz haben wird, weil wir wirklich mittendrin sind. Also wenn Kirche sich da nicht mehr zeigt in der Öffentlichkeit und sich auch dem aussetzt, was sich alles an Flughäfen zeigt, nämlich an immer wieder auch weltweiten Krisen und schwierigen Situationen, die die ganze wirtschaftliche Transformation ja auch bedeuten, dann weiß ich nicht, wo Kirche sich sonst noch zeigen soll. Und dann auch glaubwürdig von dem Zeugnis ablegen, für was wir stehen.
Ein Plädoyer für die Beibehaltung der Seelsorgestellen am Flughafen Frankfurt von Bettina Klünemann. Die evangelische Theologin ist Seelsorgerin am Flughafen Frankfurt. Ausländer sollen künftig schneller und leichter die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat die Bundesregierung jetzt verabschiedet. Danach soll die deutsche Staatsbürgerschaft für Migranten schon nach 5 Jahren und nicht wie bisher nach 8 Jahren Aufenthalt in Deutschland möglich sein. Bei besonderen Integrationsleistungen wie herausragenden beruflichen oder schulischen Leistungen kann sich die Frist auf 3 Jahre verkürzen. Dazu der Standpunkt meines Kollegen Cüneyt Özerdağlı.
Eigentlich ist Deutschland seit Jahrzehnten ein Einwanderungsland. Aber erst im Jahr 2005 hat es sich mit seinem ersten Zuwanderungs- und Integrationsgesetz faktisch dazu bekannt. Andere Länder wie Australien oder Kanada, Großbritannien oder Frankreich waren da schon weiter. Sie warben kluge Köpfe aus dem Ausland an und bürgerten sie ein. Mit dem Entwurf der Ampelregierung haben wir jetzt ein zeitgemäßes Gesetz, mit dem wir, wenn ihn der Bundestag verabschiedet, mit anderen Industrieländern gleichziehen könnten. Das Wichtige am neuen Gesetz ist, es erleichtert die Einbürgerung, indem es die Wartezeit verkürzt. Die Voraussetzungen zum Erwerb des deutschen Passes aber bleiben. Wer gut integriert ist, nachweislich gut Deutsch spricht, seinen Lebensunterhalt verdient und sich zu den Werten der freiheitlich-demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland bekennt und nicht straffällig geworden ist, der soll auch deutscher Staatsbürger werden. Wer das alles aber bereits nachweislich erfüllt, braucht nicht mehr wie bisher 8 Jahre zu warten, sondern kann auch nach 5 Jahren eingebürgert werden. Bei herausragenden Integrationsleistungen sogar nach 3 Jahren. Gute Integrationsleistungen werden also zum Anreiz, schneller den Status eines Bürgers zweiter Klasse zu verlassen und Bürger erster Klasse zu werden. Und dieses Bürgertum erster Klasse ist dann wieder, so finde ich, Pflicht und Ansporn, sich als Gleicher unter Gleichen weiter zu integrieren und sich für Deutschland einzusetzen. Denn die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen, ist ein Bekenntnis zu diesem Land. Und Einbürgerung schafft Teilhabe. Die neuen Deutschen können an den Wahlen teilnehmen und ihre Heimat gestalten. Daher sind die neuen Regeln gut. Sie sind Motivation und Lohn für schnelle Integrationsbemühungen und unterstützen dann den weiteren Prozess, dauerhafter und gleichberechtigter Teil dieser Gesellschaft zu werden. Die jetzige Reform des deutschen Staatsangehörigkeitsrechts wird gewiss nicht alle Integrationsprobleme lösen, wohl auch nicht den Fachkräftemangel, aber sie wird dabei helfen.
Der Standpunkt meines Kollegen Cüneyt Özerdağlı zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zu einem neuen Staatsangehörigkeitsrecht. Verständigung und Zusammenarbeit von christlichen Gläubigen in der ganzen Welt fördern, das will der Ökumenische Rat der Kirchen, der auch Weltkirchenrat genannt wird. Vor 75 Jahren wurde der Rat mit diesem Ziel gegründet und mehr als 350 Kirchen haben sich der Organisation im Laufe ihrer Geschichte angeschlossen. Vom Stammsitz des Rats in Genf berichtet unsere Korrespondentin Katrin Hondl.
Abergläubisch sind sie nicht beim Weltkirchenrat. Der 75. Geburtstag wurde nämlich vorgefeiert. Schon Ende Juni bei einem Gottesdienst in der Genfer St. Peterskathedrale feierten Delegierte aus aller Welt und blickten zurück auf die Gründung am 23. August 1948 in Amsterdam.
People came together in Amsterdam in 1948.
Die Menschen haben sich 1948 in Amsterdam mit dem klaren Ziel versammelt, die Kirchen der Welt zusammenzuführen und sie zu einem Instrument des Friedens zu machen, sagte da Heinrich Bedford Strohm, Zentralausschussvorsitzender des Weltkirchenrats. Der Vereinigung gehören protestantische, anglikanische, orthodoxe und altkatholische Kirchen an. Die römisch-katholische Kirche ist nicht dabei, pflegt aber seit 1965 enge Kontakte zum Weltkirchenrat, dessen Gründungsmitglieder 3 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein Zeichen setzen wollten, so Bedford Strom. Sie haben eindeutig erklärt, dass Krieg gegen den Willen Gottes sei und dass unsere Pflicht gerade darin bestehe, den Nationalismus und andere Formen der Spaltungen zwischen Völkern zu überwinden, die geradewegs zu diesem furchtbaren Weltkrieg mit so vielen Opfern geführt haben. Allerdings bezweifelte auch der deutsche Kirchenvertreter Heinrich Bedford Strom in seiner feierlichen Jubiläumspredigt, dass der Weltkirchenrat dem hohen Anspruch gerecht wird. Das zeigt sich einmal mehr gerade jetzt beim russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Die russisch-orthodoxe Kirche ist Mitglied im Weltkirchenrat und unterstützt Russlands verbrecherischen Krieg. Patriarch Kirill I. ist ein enger Vertrauter von Präsident Putin. Er segnet russische Raketen und Waffen. Ein Antrag, die russisch-orthodoxe Kirche aus dem Weltkirchenrat auszuschließen, wurde im Sommer 2022 allerdings abgelehnt. Man müsse versuchen, einen fruchtbaren Dialog zu führen und auch die Perspektive der russisch-orthodoxen Kirche zu verstehen, sagte Generalsekretär Jerry Pillay damals. Seither hat sich das Moskauer Patriarchat weiter radikalisiert. So wurde etwa ein Priester dafür bestraft, weil er für den Frieden betete, statt für den russischen Sieg in der Ukraine. Trotzdem plant die Spitze des Weltkirchenrats nun, die beiden orthodoxen Kirchen der Ukraine und das Moskauer Patriarchat im Oktober in Genf an einen Tisch zu bringen, um, so der fromme Wunsch von Generalsekretär Pillay, einen Beitrag dazu zu leisten, dass der Krieg in der Ukraine beendet werde.
Das war SWR aktuell aus Religion und Gesellschaft mit Hans-Michael Ehl.